Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Zwei Energieversorger haben bereits die Hand gehoben und die Gasumlage beantragt, nämlich EWE aus Oldenburg sowie die NBW-Tochter VNG. Unterdessen treibt der Bundeswirtschaftsminister die Planungen für die ersten Flüssigerdgasterminals voran. Da wurden heute Absichtserklärungen unterzeichnet. LNG ein Thema auch für Deutschlands größten Ferngasnetzbetreiber. Mehr dazu in dieser Sendung, in der es darüber hinaus um Fachkräftegewinnung geht, sowie um die Geschäfte der Essenslieferdienste und durch die Sendung begleitet Sie, Günther Hetzke. Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten wiedergespiegelt im ZDW-Konjunkturindex. Sie haben sich im August weiter verschlechtert, wie heute mitgeteilt wurde. Wie wurde diese Nachricht an der Börse aufgenommen? Mit dieser Frage begrüße ich in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main Dorothee Holz zum Blick auf das Geschehen bisher. Wie also, Frau Holz, fiel das Echo aus?
Ja, Herr Hetzke, wenn man auf die DAX-Tafel schaut, dann gab es tatsächlich zum Zeitpunkt der ZEW-Veröffentlichung um Punkt 11 Uhr einen Knick. Allerdings hielt der DAX seine Gewinne und steht zur Mittagszeit 0,6% höher bei 13.902 Punkten. Es gab den zweiten Rückgang in Folge, der fiel nicht ganz so stark aus wie im Juli. Das Barometer fiel um 1,5 auf minus 55,3 Punkte. Ökonomen hatten allerdings mit einer Stagnation gerechnet. Aber Carsten Pschewski, Chefvolkswirt der ING-Bank, hatte den Rückgang schon auf dem Schirm.
Ja, ich habe damit gerechnet, denn wir haben ja mittlerweile eine extrem lange Liste von Risiken für die deutsche Wirtschaft. Und da haben sich jetzt in den letzten Wochen nochmal hinzugesellt das Niedrigwasser in den Flüssen und der seit gestern auch nochmal die Gasumlage. Also die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist aktuell sehr bescheiden.
Was sehen Sie denn als Hauptrisiko an?
Ja, Hauptrisiko ist für mich die hohe Inflation, die hohen Energiepreise, die hohen Rohstoffpreise, die ja jetzt auch seit gestern, seit der Gasumlage nochmal weiter steigen werden. Hinzu kommt jetzt kurzfristig nochmal das Niedrigwasser. Da wissen wir aus den Erfahrungen von 2018, damals hat das 0,3 Prozentpunkte Wirtschaftswachstum gekostet. Ich gehe davon aus, dass diesmal mindestens 0,5 sein werden. Also für mich ist Deutschland aktuell schon in der Rezession und wird da auch im Laufe des Jahres nicht mehr rauskommen können.
Wichtig ist ja der Umgang mit diesen Problemen. Sie haben die Gasumlage erwähnt. Die dient ja dazu, die Energieversorger zu retten. Ist das Ihrer Ansicht nach der richtige Weg und wie muss überhaupt kompensiert werden?
Ich hätte es ein bisschen anders gern gesehen, wenn man vielleicht direkt die Energieversorger gerettet hätte, das nicht über den Umweg der Umlage gemacht hätte. Denn wenn man es direkt getan hätte, dann hätte man auch wiederum mehr Einfluss auf die Unternehmen, könnte man eventuell auch dann Gewinne in der Zukunft wieder besteuern. Und so muss halt alles erstmal über den Rücken der Unternehmen und der Verbraucher gehen. Und das ist für mich ein klein bisschen suboptimal.
Gewinne in der Zukunft versteuern, das Stichwort im Moment ist aber die Übergewinnsteuer. Es gibt gerade neueste Berechnungen, wonach eine Übergewinnsteuer zwischen 30 und 100 Milliarden Euro bringen würde. Kann man sich das als Staat entgehen lassen?
Nee, nicht unbedingt. Man muss natürlich sehr gut sich aussuchen, was macht man. Ist das jetzt wirklich ein Übergewinn aufgrund der Weltmarktlage, aufgrund zum Beispiel der stark gestiegenen Energiepreise? Dann kann man drüber nachdenken. Ist es ein Übergewinn, weil einfach ein Unternehmen in den letzten Jahren extrem gut sich strukturiert hat, aufgestellt hat? Dann wäre es ja wiederum auch eine Strafe für so ein Unternehmen. Also ist es ein Übergewinn, den das Unternehmen gebucht hat, weil es eigentlich gar nichts dagegen tun konnte? Dann sollte man es nicht entgehen lassen. Bestraft man aber Unternehmen für gutes Unternehmertum, muss man nochmal drüber nachdenken.
Eine schwierige Entscheidung. Wir hören von Mehrbelastungen für Unternehmen, die in die Milliarden gehen, allein durch die Gasumlage, natürlich auch durch die steigenden Gaspreise. Das geht ja weiter. Aber die Unternehmen verdienen immer noch gut bis sehr gut, zumindest die an der Börse gelisteten. Ist das nicht ein Lichtblick, ein Hoffnungsschimmer?
Das ist aktuell noch ein Hoffnungsschimmer, aber ich fürchte, das ist der letzte Hoffnungsschimmer, denn wir haben ja gesehen, dass erst eigentlich im zweiten Quartal die Inflationsrate nochmal sich breiter gemacht hat. Wenn wir jetzt in der zweiten Jahreshälfte sind, die Unternehmen die gestiegenen Kosten auch nicht mehr weitergeben können an den Verbraucher, weil der Verbraucher einfach nicht mehr kann, nicht mehr zahlen kann, dann wird das auch mit den Unternehmensgewinn nicht so weitergehen wie in der ersten Jahreshälfte und dann war es kein Hoffnungsschimmer, sondern vielleicht nur noch ein letztes Auflodern.
Es gibt ja noch einen Belastungsfaktor, die aktuell schlechte konjunkturelle Lage in China. Durch die Null-Covid-Strategie verschärft sich das mit entsprechenden Auswirkungen.
Ja, definitiv. Ich meine, solange China diese Zero-Covid, Null-Covid-Strategie nicht verändert, dann können wir uns darauf einstellen, dass wir auch im Herbst, im Winter wieder neue Lockdowns in China bekommen werden. Und das führt dann wiederum zu Lieferengpässen, zu Ausfällen und wird dann auch wieder deutliche Spuren auf der europäischen und deutschen Konjunktur hinterlassen.
Also ich fasse zusammen, Herr Pschesky, sogar ohne Gasnotstand kann eine Rezession nicht abgewendet werden?
Aktuell einfach nicht, nein.
Das sagt Carsten Pschesky, Chefvolkswirt der ING Bank.
Soweit eine Einordnung zur Konjunktur und den Aussichten, nachdem der neue ZDW-Konjunkturindex weiter nachgegeben hat. Der ZDW-Index führt oft auch zu Bewegungen auf dem Devisenmarkt. Wie ist das heute, Frau Holz? Reagiert der Euro?
Ja, da gibt es in der Tat stärkere Reaktionen als am Aktienmarkt. Die lange Liste der Konjunktursorgen setzt die Gemeinschaftswährung unter Druck. Der Euro fällt auf 1,0125 $. Der Dollar ist als sicherer Hafen gesucht, auch nach den schwachen Konjunktursignalen aus China.
Und trübe Konjunkturaussichten wirken sich ja oft auch auf den Ölpreis aus. Heute auch?
Der Ölpreis nicht mehr unter Druck, aber es geht nur ganz leicht hoch heute bei Brent und amerikanischem Leichtöl.
Und angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt, was tut sich da beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Staatsanleihen sind gesucht. Die Umlaufrendite sinkt um 2 Basispunkte auf 0,82%. Der starke Dollar kommt aber Gold in die Quere. Der Goldpreis fällt auf 1.777 $.
Beim Blick auf die Einzelwerte beim Aktienhandel, da war gestern der Kochboxenversender HelloFresh ein Thema. Heute gab es neue Quartalszahlen vom Konkurrenten Delivery Hero. Auf die Branche insgesamt werden wir gleich noch ausführlich schauen. Aber wie sieht es gezielt bei Delivery aus? Wie reagieren die Anleger?
Also Delivery Hero spuckt ja ziemlich große Töne. Man sei der am schnellsten wachsende Essenslieferdienst und auf dem Weg zur Profitabilität. Das überzeugt Anleger oder erleichtert sie zumindest nach den vielen Rückschlägen. Die Aktien an der MDAX-Spitze mit einem Plus von fast 8%. Die Aktie kostet rund 53 Euro. Vor einem Jahr waren es allerdings noch 115 Euro. Aber auch HelloFresh hatte gestern positiv überrascht. Die Papiere mit einem Plus von 2,5% erneut an der DAX-Spitze.
Der Chef des Münchner Chip-Konzerns Infineon rechnet nicht mit einem schnellen Ende der Halbleiterkrise, so Jochen Hanebeck in der Süddeutschen Zeitung. Der betonte, man stehe auf dem Gaspedal und baue Kapazitäten aus. Gaspedal, das müssten Anleger ja gerne hören. Tun Sie das?
Also Infineon gehört gewiss zu den ganz großen Profiteuren der Chip-Krise und will bzw. kann die Welle noch eine Weile weiterreiten. Infineon geht sogar von einer erneuten Verknappung aus wegen der E-Mobilität und dem gleichzeitigen Ausbau der erneuerbaren Energien. Also eigentlich nur gute Nachrichten aus Sicht des Konzerns, aber der Kurs steigt nur leicht. Die guten Nachrichten seien schon längst eingepreist. Die Aktie musste seit Jahresbeginn sogar ordentlich federn lassen.
Dorothee Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Wie gerade schon erwähnt, beschäftigen wir uns jetzt mit den Essenslieferdiensten, die alle zu den Profiteuren der Corona-Pandemie gehören. Derzeit aber schwächt sich das Wachstum der Branche ab, wie die meisten Zwischenbilanzen der Unternehmen zeigen. War es das schon mit dieser Branche als Hoffnungsbranche oder ist da noch was zu erwarten? Mit dieser Frage hat sich Sebastian Schreiber beschäftigt.
Ein paar Klicks auf dem Smartphone und schon kommt das Lieblingsessen bequem nach Hause per Lieferant. Das Geschäftsmodell von Bringdiensten wie Delivery Hero ist simpel, damit auch Geld zu verdienen, allerdings sehr schwer. Denn die Konkurrenz ist groß, so Anlagestratege Christian Kahler vom Vermögensverwalter Kahler und Kurz.
Das ist ein knallharter Wettbewerb, in dem die Unternehmen stehen. Man hat kein Alleinstellungsmerkmal, man hat hohe Kosten in Form von Lieferfahrern, die auch noch knapp sind aktuell. Und da sieht man, da muss man sich schon fragen, ob dieses Geschäftsmodell nachhaltig ist.
Zwar will Delivery Hero im dritten Quartal endlich schwarze Zahlen schreiben, doch haben die Anleger da ihre Zweifel. Das gilt auch für die Konkurrenz, egal ob Deliveroo in Großbritannien oder Just Eat Takeaway in den Niederlanden. Die Kurse der Lieferdienste sind an der Börse in den vergangenen Monaten in den Keller gerutscht. Ein Beispiel. Wer vor gut anderthalb Jahren eine Delivery Hero Aktie gekauft hat, musste dafür mehr als 130 Euro hinlegen. Heute ist das Papier etwa noch 50 Euro wert. Aus dem Krisengewinner ist also ein Verlierer geworden. Vor 2 Monaten ist Delivery Hero aus dem DAX in den MDAX abgestiegen, also praktisch von der ersten in die zweite Börsenliga. Der Wind hat sich gedreht.
Das liegt daran, dass diese Sonderkonjunktur, die diese Unternehmen hatten infolge der Corona-Pandemie, die ist einfach dem Ende zugegangen.
So Aktienstratege Christian Kahler. Auch der Versender von Kochboxen HelloFresh hat davon profitiert, dass sich die Menschen in der Pandemie Essen nach Hause bestellt haben. In diesem Fall die Zutaten für einzelne Gerichte. Der Konzern hat im abgelaufenen Quartal zwar so viel umgesetzt wie nie zuvor, aber auch Kunden verloren. Anders als die Konkurrenz von Delivery Hero ist HelloFresh jedoch weiter profitabel. Das Geschäftsmodell sei nachhaltiger, sagt Christoph Schmidt, Analyst bei Fegra Capital.
Sie haben da die Vorteile, Sie können die Saisonalität der Preise ausnutzen. Also ich sag mal, der Salat ist im Sommer günstiger, dann habe ich also mehr Gerichte mit Salat. Und im Winter gibt es andere Speisen, die dann preiswerter sind. So kann man das auch wirtschaftlich gut steuern.
Dennoch, auch die HelloFresh-Aktie hat innerhalb eines Jahres gut 60% an Wert verloren. Zwar haben die Anleger in dieser Woche nach den jüngsten Zahlen wieder verstärkt zugegriffen, doch bleibt auch der Versender von Kochboxen im DAX ein Wackelkandidat. Schon im September, wenn die Börse die Zusammensetzung der Indizes turnusgemäß überprüft, könnte der Abstieg besiegelt sein. Mit Rheinmetall gilt ein Rüstungskonzern als potenzieller Nachrücker. Waffen statt Kochboxen im DAX? Wieso tun sich Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen so schwer? Dazu nochmal Analyst Christoph Schmidt.
Es hat natürlich auch damit zu tun, dass digitales Geschäft in den letzten Jahren enorm geboomt hat und wir jetzt quasi so eine Art Bereinigung sehen. Also auch da gab es Exzesse, dass Bewertungen einfach durch die Decke gegangen sind und Wachstumserwartungen nicht mehr realistisch waren.
Und so haben die Lieferdienste ihren Vertrauensvorschuss an der Börse erstmal verspielt. Sie müssen erst noch beweisen, dass ihre Geschäftsmodelle auch nachhaltig erfolgreich sind. In Zeiten hoher Inflation und mieser Konsumlaune dürfte das den Unternehmen zusätzlich schwerfallen.
Sebastian Schreiber über die Essenslieferbranche und von der Essenslieferung zur Gaslieferung. Die gehört zum Geschäftsbereich von Open Grid Europe mit Sitz in Essen. Open Grid Europe ist nach eigenen Angaben Deutschlands größter Ferngasnetzbetreiber. Wie sieht er sich künftig aufgestellt, wenn mehr und mehr auf Gas aus Russland verzichtet werden soll und andere Quellen herangezogen werden sollen? Dazu hat sich das Unternehmen heute geäußert. Für uns hat Brigitte Scholtes zugehört.
Aktuell hat die Essener OGE noch eine wichtige Rolle dabei, die Gasversorgung Deutschlands über den kommenden und wohl auch den nächsten Winter sicherzustellen. Dass die Gasspeicher derzeit schon zu 76% gefüllt seien, das freut Jörg Bergmann, Sprecher der Geschäftsführung. Seiner Meinung nach dürfte der Speicherstand aber wegen des noch nicht so starken Zuflusses aus Österreich leicht geringer sein. Um russisches Gas zu ersetzen, müsse man ein Drittel einsparen, ein Drittel perspektivisch durch Wasserstoff ersetzen und das restliche Drittel durch Flüssiggas. Das kommt derzeit unter anderem aus Seebrügge, erklärt Bergmann.
Das führt im Moment zu einer Situation, dass wir sehr hohe Gasmengen aus Belgien importieren, was in der Vergangenheit nicht war. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wo kommen die Gasmengen im Moment eigentlich her, dann ist die Deutschland verbraucht, dann ist es einerseits Norwegen mit rund einer Terawattstunde am Tag, Belgien mit 0,8 Terawattstunden am Tag. Zusammen ist das ein bisschen mehr als die gesamte Kapazität der Nord Stream 1.
Die Bundesregierung will ja nun 4 schwimmende Flüssiggasterminals einbinden, die sogenannten FSRUs. Zu einem davon in Wilhelmshaven baut die OGE eine Pipeline, die sie an das bestehende Gasnetz anbindet. Ein Projekt, das normalerweise 7 bis 8 Jahre dauert. Nun soll das Ganze bis zum Jahresende fertiggestellt sein. Für den 20. Dezember ist die Eröffnung geplant. Warum das so schnell gehen könnte, schildert der OGF-Chef.
Wir haben volle Unterstützung der Politik, wir haben volle Unterstützung der Behörden. Das heißt, die Anträge werden an dem Tag bearbeitet, wo sie eingegangen sind und dann werden sie auch in einer sehr hohen Geschwindigkeit bearbeitet. Wir haben eine Akzeptanz bei der Bevölkerung vor Ort. Und eben auch die Unterstützung der Eigentümer und Pächter, über deren Grundstück wir gehen müssen.
Diese Pipeline als auch eine mögliche weitere werden jetzt schon so ausgelegt, dass sie später auch zum Transport von Wasserstoff benutzt werden können. Dazu ist dann ein qualitativ besserer Stahl nötig oder andere Armaturen. Denn der Ferngasnetzbetreiber bereitet sich auf ein Ende der Zeit der fossilen Brennstoffe vor. Deshalb plant die OGE jetzt schon zusammen mit Partnern, unter anderem der RWE, ein Wasserstoffleitungsnetz. Die Produktion würde zum Teil an der Nordsee, etwa über Elektrolyse, geschehen. Das Leitungsnetz soll dann in einzelnen Phasen von Lingen im Norden zunächst das Ruhrgebiet bis 2030 dann auch die Regionen von Köln bis Bayern anschließen. Also die Gebiete, in denen die Energie von der dortigen Industrie dringend benötigt wird. Jörg Bergmann.
Wichtig war uns hier gemeinsam mit unserem Partner RWE eine integrierte Lösung einerseits für die Dekarbonisierung anzubieten, aber auch für die Diversifizierung in Richtung Versorgungssicherheit und dort aber gleich grüne Versorgungssicherheit.
Bis dahin aber müssen noch einige Planungs- und Genehmigungsprozesse erfolgen. Vielleicht lernt man ja auf Behördenseite aus den aktuell beschleunigten Verfahren. Da muss aber offenbar vor allem die Europäische Kommission noch zulegen.
Brigitte Scholtes und das Ferngasnetz. Deutschlands Maschinenbauer leiden unter einem zunehmenden Mangel an Fachkräften, so das IFO-Institut nach einer neuen Erhebung. Zunehmend heißt, die Lage wird schlimmer. Und das hören wir ja auch aus vielen anderen Bereichen. Wie kann Personal gewonnen werden? Michael Watzke hat sich mal nach Konzepten erkundigt, beim Konzern bis hin zu einem Handwerkerbetrieb.
Wir betreiben Personalsuche ziemlich ähnlich wie ein Marketing.
Erklärt Simon Peter, Personalchef bei den Camper Boys, einem Wohnmobil-Vermietungs-Startup in München.
Also unsere Kunden sind dann die Bewerber, die wir versuchen anzusprechen. Und da geht es natürlich darum, die Marke dementsprechend zu verkaufen und einen absoluten Fokus darauf zu legen.
Die Marke Camper Boys steht für Lifestyle, gute Laune, ein junges Team und viel soziale Medien. Bei der Suche nach Mitarbeitern stellt Simon Peter immer wieder fest,
wie gut Social Media Recruiting funktioniert. Wir schalten extrem viele Stellen auf unseren Social Media Kanälen, Instagram, Facebook, LinkedIn etc. und bekommen da riesengutes Feedback. Und die meisten Bewerberinnen liegt einfach auch daran, dass wir da die Zielgruppe perfekt bestimmen können.
Als Startup haben die Camper Boys in den letzten 18 Monaten fast 3/4 ihrer knapp 100 Mitarbeiterinnen neu eingestellt. Das geht nur, wenn man sich auch mal bei der Konkurrenz umschaut.
Ich denke generell, Abwerben oder wie man es dann auch oft nennt, Active Sourcing oder Sourcing generell, also Leute über Social Media Plattformen direkt anzuschreiben, ist auf jeden Fall ein Stichwort der Stunde, wenn es um Personalbeschaffung geht.
Das bestätigt auch Uwe Ritthammer, Ausbildungsleiter und Talentsuchexperte beim Softwarekonzern DATEV in Nürnberg.
Active Sourcing heißt über LinkedIn, Xing, da präsentieren sich ja Menschen in ihrem beruflichen Umfeld auch, dass man dadurch versucht herauszufinden, wo sitzen denn da Spezialisten, wer hat denn vielleicht die Fähigkeiten, die wir brauchen können und nimmt dann zu denen Active Sourcing aktiv Kontakt auf.
Die meisten Talente versucht DATEV allerdings selbst auszubilden. Jedes Jahr stellt das 9000 Mitarbeiterunternehmen fast 200 Azubis und duale Studierende ein.
Also wir sind ganz viel an Hochschulen unterwegs, um für Studiengänge zu werben oder auch mal für Studienabbrecher, die eventuell in einen Beruf wechseln wollen.
Gerade im IT-Bereich führen die Unternehmen den Kampf um Mitarbeiter mit harten Bandagen. Begehrte Talente, wie zum Beispiel Cloud-Spezialistinnen, können sich den Job aussuchen. Es ist ein Arbeitnehmermarkt. Die Arbeitgeber überbieten sich mit Benefits.
Vermögenswirksame Leistungen, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Fitnessräume, die Technik, die man mit nach Hause nehmen kann. Modernes Arbeiten, wenn man jetzt zu Hause zum Beispiel auch nicht arbeiten kann, finde ich nicht irgendeinen Standort vor, in dem sich Büro an Büro anschließt, sondern moderne Arbeitswelten mit, das sind auch Sofas zum Beispiel. Also das macht schon immer Eindruck, wenn quasi das Arbeiten bei DATEV so aussieht wie daheim im Wohnzimmer.
Die Frage, wie, wann und vor allem wo man arbeitet, wird für Bewerberinnen und Bewerber immer wichtiger, stellt auch Simon Peter von den Camper Boys fest.
Insbesondere Homeoffice ist auf jeden Fall ein Trend, der absolut wichtig geworden ist, um eine Arbeit attraktiv zu machen. Am Ende wird es aber immer so sein, in meiner Wahrnehmung, dass das Gehalt entscheidet über einen Job.
Und da tun sich kleine Handwerksbetriebe oft schwer. Sie können weder Homeoffice noch hohe Gehälter bieten. Der Münchner Biobäcker Martin Hofmann sagt, der Arbeitsmarkt sei leergefegt.
Ich merke das ja auch selber. Ich suche ja jetzt keine Bäckermeister in Vollzeitstellung, aber wir brauchen immer wieder Aushilfen oder welche, die es in Teilzeit machen. Das ist schon schwierig, jemanden zu finden. Also das trifft eigentlich alle. Gastronomie, alle Handwerksbetriebe. Es war schon mal einfacher.
Hofmann würde bei Bedarf auch gern Asylsuchende einstellen, ärgert sich aber über die hohen bürokratischen Hürden.
Generell würde ich alle diese jungen Leute, die kommen und Lust haben, hier in Deutschland zu bleiben, würde ich einfach Deutsch lernen und sie ausbilden. Wir brauchen die Leute ja. Ob als Busfahrer, als Handwerker, als Installateure, am Flughafen, in der Reisebranche. Also von diesem Ankerzentrum die Leute einzusperren und ihnen keine Bildung zu geben, glaube ich, ist das Dümmste, was man hat machen können.
Bei den Camperboys sucht Personalleiter Simon Peter Arbeitskräfte für unterschiedlichste Tätigkeiten. Sowohl einfache Jobs an den bundesweit verteilten Ausleihstationen für die Wohnmobile als auch High Potentials im IT-, Finanz- und Marketing-Sektor. Wichtig seien Kontakte aller Art.
Generell das Thema Friends und Family, nenne ich es jetzt mal, die Netzwerke nutzen, die man sich aufgebaut hat, insbesondere auch im Startup-Kontext, war für mich immer persönlich und für uns eines der wichtigsten Mittel, um einen gewissen Flow an Bewerberinnen zu generieren, aus denen wir dann immer eine Auswahl treffen können.
Das Netzwerk Familie findet auch Uwe Ritthammer von DATEV wichtig, gerade für junge Menschen auf Ausbildungs-, Studien- oder Jobsuche.
Am wichtigsten sind die Eltern. Das klingt recht profan. Die Eltern sind immer noch ein wichtiger Baustein bei der Berufswahl ihrer Kinder. Die Kinder kommen mit irgendeiner Idee zu den Eltern und die sagen, ja, komm, geh zur DATEV, mach das, das ist eine gute Idee.
Deshalb schaltet DATEV auch immer noch Zeitungsanzeigen, denn Eltern lösen Zeitungen. Sogar die Camperboys nutzen gedrucktes Papier.
Wir gehen auch in die Zeitungen und suchen ja auch immer Mitarbeitende an unseren Standorten direkt vor Ort, die dann auch die Vermietung abwickeln. Und da fahren wir sehr, sehr lokal. Plakataushänge, lokale Zeitungen. Das war für mich auch eine spannende Einsicht, dass da immer noch viel bei rumkommt.
Sagt der 30-jährige Wirtschaftspädagoge, eigentlich ein Kind von Social Media. Aber wer für ein schnell wachsendes Start-up viel Personal akquirieren muss, der nutzt jeden Kanal. Entscheidend, so der Camperboys-Personalchef, sei ohnehin die richtige Ansprache.
Wir haben ganz intensiv versucht, einen Talentpool auch aufzubauen, auch schon in der Phase, wo wir die Stellen überhaupt nicht offen hatten. Sich da immer was in der Hinterhand zu behalten, ist auf jeden Fall was, was dabei hilft, schnell Bewerberinnen zu finden.
Die Suche nach Fachkräften, Michael Watzke berichtete. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Zentrales Thema hier, die Gasumlage.
Die Heilbronner Stimme merkt dazu an: Jetzt werden also die Gaskunden zur Kasse gebeten und Finanzminister Lindner stellt sich vermeintlich schützend vor sie, will sogar auf die Mehrwertsteuer verzichten, wenn man ihn nur lässt. Dabei ging es ihm nur darum, diesen riesigen Ausgabenposten aus seinem Haushalt herauszuhalten. Nein, die Umlage ist unsolidarisch und durch nichts zu rechtfertigen. Gaskunden sind nicht dafür verantwortlich, dass Unternehmen wie Uniper mit dem Rücken zur Wand stehen, dass in Industriebetrieben ohne Gas das Licht ausgehen könnte. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, solche Härten abzufedern. Es sind politische Entscheidungen, wer geschützt wird und wer nicht. Für solche Hilfen muss der Staat Steuergeld verwenden. Eine Umlage ist dafür das falsche Geld. Die Ludwigsburger Kreiszeitung ist sich sicher: Bei der Ausgestaltung hat die Bundesregierung aber Spielraum. Es wäre ein Unding, wenn der Fiskus eine Mehrwertsteuer auf die Umlage erheben würde. Der Staat darf nicht Gewinner der Krise sein. Zugleich muss er aufpassen, dass er bei den Entlastungspaketen nicht wieder die Gießkanne auspackt. Für ökonomischen Unsinn wie Tankrabatt und Energiegeld darf es keine Verlängerung geben. Das kann der Staat sich nicht leisten. Er sollte nur gezielt bedürftigen Haushalten helfen. Alle anderen müssen die Lasten tragen und sollten froh sein, dass es nur finanzielle Lasten sind. Das ist der Preis des Krieges in Europa. In der Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg ist zur Gasumlage zu lesen: Die Rettung wichtiger Unternehmen kann nicht Aufgabe der Kunden sein. Es handelt sich um eine Staatsaufgabe, ähnlich wie bei der Lufthansa. Es klingt auch sehr merkwürdig, wenn jetzt die Kosten der Gasumlage, die ja nicht alle treffen, über Entlastungspakete abgefedert werden sollen. Also zahlt am Ende doch der Staat. Wieso nicht stattdessen eine Energieumlage, mit deren Erlös die Energiewende befördert wird? Also ebenso weg von Putins Gas wie vom Fracking-Gas. Der diesjährige Sommer zeigt in bisher nicht gekanntem Ausmaß, dass es abseits des Ukraine-Kriegs eine Klimakrise gibt, die eine viel größere Herausforderung darstellt: Dagegen vorzugehen hätte mehr Zukunft als die Subventionierung von Gashändlern. Und zum Schluss noch ein Kommentar der Neuen Presse aus Coburg. Sie nimmt die Lieferdienstbranche in den Blick. Die Nervosität am Markt ist groß. Es wird getestet, beobachtet und wieder verworfen. Dass sich der Markt jetzt bereinigt, ist für den Arbeitsmarkt aber kein großer Verlust. Wer jung und fit ist und Radfahren kann, hat als Fahrer zwar Chancen, aber keine langfristige Perspektive. Und dass es Dienstboten auf zwei Rädern gibt, die bonusgetrieben durch die Städte zu ihren Bestellern hetzen, so etwas kannte man eher aus finsteren frühkapitalistischen Zeiten. Schon deshalb sind Lieferdienste für die Gesellschaft am Ende eher ein Verlust als ein Gewinn.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Benjamin Dirks begrüßt Sie dann gleich zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einer Reportage über die Trockenheit am Rhein und die Folgen für die Städte am Rhein. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.